Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auf der Suche nach dem Wir, das ist das Thema unserer Denkfabrik 2021. Wir fragen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, jedes Jahr, auf welcher Frage unserer Zeit wir mal ein bisschen stärker herumdenken sollen. Und Sie haben entschieden, wir sollen nach dem suchen, was uns verbindet. Wir sollen herausfinden, wie Gemeinschaft entsteht und wie sie vielleicht auch wieder verschwindet. Und welche Rolle das Streiten dabei spielt, auf der Suche nach dem Wir. Dafür sind wir jetzt auf ein paar Denkanstöße mit Sabine Döring verabredet. Sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Tübingen. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Ramlo.
Wann stärkt Streit das Wir-Gefühl?
Naja, Sie fragen mich ja nicht nach den empirischen Motiven für Streit, dafür kann es viele geben, sondern Sie fragen normativ letztlich nach gutem Streit. Und guter Streit soll mit einer Einigung enden und das möglichst ohne Gesichtsverlust für eine der Parteien. Ja? Also oft treffen beim Streit konkurrierende Meinungen aufeinander und dann ist das Ziel zu klären, wer Recht hat. Ja? Dann geht es um Übereinstimmung mit den Tatsachen. In diesem Fall kann es durchaus passieren, dass man hartnäckig auf seiner Meinung insistiert, wenn man nämlich über das relevante Wissen verfügt und die besseren Argumente hat. Aber dabei geht es dann nicht um Macht, das wäre schlecht, sondern um Wahrheit. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel. Angenommen, wir beide wollen eine Bombe entschärfen und Sie sind der Experte und Sie meinen, oder beziehungsweise wissen sogar, dass wir dazu das blaue Kabel durchtrennen sollen. Ich aber insistiere, wir sollten lieber das rote Kabel durchschneiden. Da werden Sie Ihre Meinung zu Recht durchsetzen.
Gut, darauf können wir uns dann hoffentlich einigen. Die Frage ist dann nur, Frau Döring, leben wir gerade in einer Zeit, in der man sich dann nicht einigen kann, ob nun blau oder rot richtig ist? Weil wenn unsere Hörerinnen und Hörer uns bitten, nach dem Wir zu suchen, das suggeriert ja tatsächlich auch den Impuls zu glauben, dass dieses Wir ein Stück weit tatsächlich verschwunden ist. Und die Frage da ist natürlich, welche Rolle spielt die Streitkultur, die wir gerade haben?
Ja, das Problem ist, dass es beim Streit natürlich nicht nur um widerstreitende Meinungen gehen muss, sondern es kann auch um widerstreitende Interessen gehen. Also wenn wir beide uns etwa einigen müssen, ob wir am Sonntag lieber Tennis spielen oder ins Kino gehen wollen, dann bestünde bei einem guten Streit die Einigung in einer fairen, also gerechten Lösung für die gleichberechtigten Parteien. Und die Frage ist, wie wir das erzielen können. Also was heißt hier Fairness, was heißt Gleichberechtigung? Und grundsätzlich ist dabei dann eben nicht nur die Freiheit der involvierten Parteien entscheidend, sondern auch deren Gleichheit. Ja, guter Streit setzt immer voraus, dass man sich gegenseitig als gleichberechtigt respektiert, dass man, wie wir so sagen, auf Augenhöhe streitet. Das spielt auch eine Rolle für die Frage der Meinungskundgabe bzw. Meinungsfreiheit, wenn wir die mal nicht rein juristisch verstehen. Also selbstverständlich sollte es den Parteien in einem Streit grundsätzlich freistehen zu äußern, was, wann und zu wem sie mögen, ohne dass sie deshalb Sanktionen fürchten müssen. Aber diese Freiheit müssen eben alle Parteien in gleicher Weise haben. Es ist wohlfeil, sich in einem Streit darauf zu berufen, alles frei äußern zu dürfen, wenn man zwar selbst in der Position ist, das Gegenüber aber nicht. Ja, in diesem Fall wird der eigene Status dazu genutzt, marginalisierte oder verletzliche Diskursteilnehmer auszuschließen. Und das zerstört dann guten Streit.
Jetzt kann man natürlich leidenschaftlich darüber diskutieren, ob man nun Tennis spielen geht oder ins Kino. Man kann natürlich auch noch sehr viel leidenschaftlicher, das passiert natürlich auch, über verschiedene politische Themen diskutieren. Welche Rolle spielen dabei eigentlich Gefühle für diesen Streit?
Naja, wir hören halt immer wieder derzeit, dass mit den Gefühlen Irrationalität in die politische Debatte eingekehrt sei und dass das derzeit besonders intensiv erlebt wird. Aber das scheint mir falsch, das scheint mir geradezu naiv zu sein, weil Gefühle schon immer Teil des politischen Diskurses waren, also seit es organisiertes menschliches Zusammenleben gibt und für die diesen sogar unverzichtbar sind. Also mittlerweile ist auch empirisch gut belegt, dass wir Gefühle bei der Meinungsbildung gar nicht ausschalten können. Und das ist auch gut so, weil Gefühle uns Welt auf spezifische Weise erschließen. Problematisch ist vielmehr, dass Gefühle im politischen Diskurs trotz dieser wissenschaftlichen Einsichten immer noch psychologisiert werden. Ja, nehmen wir ein Beispiel, ihr fürchtet euch vor Überfremdung, das müssen wir ernst nehmen. Nein, das müssen wir nur dann, wenn die Furcht angemessen ist. Und darüber kann man mit Gründen streiten.
Aber wenn wir dann sagen, wir suchen nach dem Wir in unserer Gesellschaft, kann dann denn eine fragmentierte Gesellschaft, indem wir mal davon ausgehen, dass die sich immer weiter fragmentiert, überhaupt noch richtig streiten?
Ich denke schon, wobei dabei vorausgesetzt ist, dass man sich gegenseitig als gleichberechtigt respektiert. Also grundsätzlich schädlich sind, ich nenne die jetzt mal tribalistisch, also tribalistische Abwertungen von Diskurspartnern aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten sind grundsätzlich schädlich und zwar in alle Richtungen. Ja. Aber wenn wir das ausschließen, ist die Anforderung immer noch sehr hoch. Also die Bürger einer Demokratie müssen vernünftig sein und damit ist nicht nur gemeint, dass sie nicht irrational, selbstsüchtig, verrückt oder irgendwie anderweitig problematisch sein dürfen. Sie müssen auch, also ich würde hier an John Rawls anknüpfen, die politische Gemeinschaft als ein faires oder gerechtes System sozialer Kooperation zum wechselseitigen Vorteil zwischen freien und gleichen Personen akzeptieren. Wenn wir mit Rawls und anderen liberalen Denkern weitermachen, müssten sie zudem das akzeptieren, was Rawls selbst die Bürden des Urteils, Burdens of Judgment nennt. Und aufgrund dieser Bürden ist nach Rawls ein vernünftiger Pluralismus unvermeidlich. Und damit meint Rawls, dass selbst wenn wir vernünftige Bürger in dem skizzierten Sinne sind, plus andere Eigenschaften, die ich jetzt mal ausblende, dass es uns nicht gelingen wird, rational zu einem gemeinsamen ethischen, religiösen und philosophischen Rahmen zu gelangen. Das heißt, kurz gesagt, zu einer gemeinsamen Konzeption des guten Lebens. Ja. Ob das so ist, ja, ist eine sehr spannende Forschungsfrage, gerade jetzt. Und die führt wiederum auf die Frage, ob es sowas wie öffentliche Vernunft oder öffentliche Gründe gibt. Das wären dann Gründe, die einerseits keine Wahrheitsgründe sind, aber andererseits gleichwohl normative Gründe. Ja. Die Regeln unseres politischen Zusammenlebens müssten für alle rational akzeptierbar sein. Ja? Und damit ist ausdrücklich nicht bloß gemeint, dass es uns faktisch gelingt, einen Konsens herzustellen.
Auf der Suche also, nach dem Viren. Sabine Döring hat noch einen Gedanken. Frau Döring, da war noch was.
Ja, den kleinen Gedanken, den ich jetzt noch habe, ist, dass es sind spannende Fragen, ob es sowas gibt wie diese öffentliche Vernunft. Aber was mir wichtig wäre, ja, als das Ziel eines vernünftigen Pluralismus im Politischen, der keine bestimmte Form des guten Lebens erzwingen oder aufoktroyieren will, ja, scheint mir für eine liberale Demokratie der vielversprechendste Ansatz.
Auf der Suche nach dem Wir haben wir gesprochen über dieses richtige Streiten in dieser Welt, in der viele Menschen glauben, dass dieses Wir-Gefühl verloren gegangen ist. Sabine Döring hier im Deutschlandfunk Kultur, Professorin für Philosophie an der Universität Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, wiederhören.